Hallo und herzlich willkommen zum Alltagskompass. Mein Name ist Katrin und ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast, und zwar den Dr. Moritz Lindl. Hi.
Hi.
Der Moritz ist Zahnarzt und ja, stell dich doch mal vor.
Ja, ich bin der Moritz Lindl. Ich bin zusammen mit meinem Praxispartner, dem Florian Grumt, in einer Gemeinschaftspraxis, die nennt sich Zahn- und Hautgesundheit in der Mitte, hier in Fürth. Machen unsere Arbeit richtig gerne. Das ist nicht nur ein Beruf, sondern ein Hobby. Und wir erleben so einige lustige Geschichten auch. Ich denke, da werde ich dir die ein oder andere heute erzählen können.
Da freue ich mich drauf. Da hätte ich nämlich direkt auch mal eine Frage. Und zwar hält sich ja das Gerücht, dass es Leute gibt, die beim Zahnarzt einschlafen. Ist das so? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Doch, kommt sehr, sehr häufig vor eigentlich. Eigentlich in komplexeren Behandlungen, die länger dauern, passiert es sogar relativ häufig. Wir haben jetzt nicht nur unter Sedierung, ich meine, das ist ein Sonderthema mit Sedierung, ob das jetzt mit Propofol oder mit Lachgas ist, da sind natürlich die Leute etwas beruhigter, aber auch ohne irgendwelche Hilfsmittel passiert es relativ häufig. Und ja, auch wir hatten zum Beispiel auch schon mal Patienten, die während einer Live-OP, bei der auch dann andere Kollegen mit im Raum sind, mit 7, 8, 9 Leuten im Raum einschlafen und einfach nach einer Stunde wieder aufwachen, dann ist die OP vorbei und haben davon gar nicht so viel mitbekommen.
Klingt eigentlich perfekt, sowohl für das Verhältnis, das du zu deinen Patienten und Patientinnen pflegst, als auch für den Patienten selber, oder? Also das ist ja wie, wenn ich Flugangst habe und dann einschlafe.
Super.
Und dann komme ich an, ja. Und ja, perfekt.
Genau, also ist absolut wünschenswert, klappt nicht immer. Aber wenn man so ein gewisses Vertrauensverhältnis hat, ist dann auch bei Patienten, die man halt einfach schon ein bisschen länger kennt. Natürlich ist es nicht schlecht, wenn die Patienten aus der Nachtschicht kommen und noch müde sind, dann klappt es natürlich einfacher. Aber es geht hin und wieder einfach auch ein bisschen mit Kopfhörern, auch gerade bei jungen Menschen mit bei einer Weisheitszahn-OP. Hm. Sobald ein bisschen anästhesiert ist und die Kopfhörer drauf haben, passiert es eigentlich auch relativ häufig.
Okay, dann können sie dich zumindest schon mal nicht beißen. Ist das denn schon mal passiert?
Es kommt ganz, ganz selten vor. Also eigentlich hat es mich erst einmal so richtig erwischt, dass es auch wehgetan hat, dass man zum Beispiel den Finger so ein bisschen abstützt und die Patienten dann leicht draufbeißen und vielleicht auch mal den Unterkiefer drauf abstützen, wenn die Muskulatur ein bisschen müde wird. Das ist ja okay, das nimmt man auch in Kauf. Es gibt im Übrigen auch so Kettenhemd-Handschuhe, die man anziehen kann. Das habe ich noch nicht gebraucht. Aber bei der besagten Patientin war es dann so, die mag mich auch total gern, ich mag sie auch total gern. Und die war einfach wahrscheinlich auch ein bisschen müde und hat den Mund immer weiter geschlossen. Und kam mein Finger so zwischen zwei Eckzähnen, die relativ spitz waren dazwischen. Und irgendwie hat sie es beim dritten, vierten, fünften Mal bitte nochmal öffnen nicht so ganz gehört, wahrscheinlich immer weiter zugebissen. Und als ich dann ein bisschen lauter wurde, hat sie natürlich ruckartig geöffnet wieder. Und es war ihr extrem unangenehm, aber es ist nichts passiert. Also Finger ist noch dran, sind alle Zehen sind noch dran. Und ja, bin einigermaßen ungeschoren davon gekommen.
Als du angefangen hast zu weinen, hat es langsam losgelassen.
Genau, also entweder weinen oder schreien, irgendwas klappt immer. Im schlimmsten Fall.
Und wie alt war die Patientin? Reden wir hier von einem Kind oder von einer erwachsenen Frau?
Nein, es war eine sehr erwachsene Frau.
Okay. Also,
bei Kindern ist natürlich, da passieren auch immer mal ganz lustige Geschichten, aber die meinen es auch nicht böse. Klar, die beißen vielleicht auch mal so ein bisschen drauf und manchmal ist man auch ein bisschen selber schuld, wenn man nicht schnell genug den Finger wieder aus dem Mund rausbekommt. Zum Beispiel, man sagt, bitte mal zubeißen und hat den Finger noch dazwischen, dann ist man ja selber schuld.
Berufsrisiko. Ne?
Also, genau, richtig. Augen auf bei der Berufswahl.
Du hast jetzt vorhin kurz von Lachgas gesprochen. Das erinnert mich jetzt an diese ganzen YouTube- und TikTok-Videos, wo Leute auf Lachgas auf der Autofahrt nach Hause niemanden mehr erkennen und kompletten Blödsinn reden. Das klingt ja eigentlich ziemlich lustig. Ist es denn so lustig? Kann man bei dir Lachgas für private Zwecke erhalten?
Also wir haben Lachgas tatsächlich in der Praxis. Es wird aber wirklich nur zu therapeutischen Zwecken benutzt. Ich habe tatsächlich schon einige Anfragen gehabt, die sagen, hey Moritz, können wir mal am Samstagabend bei dir eine Lachgas-Party machen? Da sage ich natürlich nein, weil es ist zwar mit dem Lachgas, wir haben es natürlich an uns selber auch schon mal ausprobiert. Ich denke, wenn man was den Patienten zumutet, sollte man wissen, wie das funktioniert und wie man darauf reagiert. Und auch schon mal natürlich unter Aufsicht so ausprobiert, dass es in einen Bereich kommt, wo es einem dann auch übel wird. Und damit ist auch nicht zu spaßen, wenn die Dosierung halt zu hoch ist. Und wenn man es sachgemäß anwendet, unter Aufsicht die Dosierung auch einhält, dann ist es so, dass man normalerweise eine halbe Stunde nach der Behandlung, kriegt ja dann auch nochmal ordentlich Sauerstoff, damit eben das Lachgas wieder aus der Blutbahn und aus der Lunge herauskommt, kommt, dann unter sachgemäßer Anwendung ist nach einer halben Stunde alles erledigt. Man hat dann auch keine Nebenwirkungen wie Atemdepressionen. Und ich denke, diese Videos, die man da so sieht, das müsste wahrscheinlich eine Propofol-Sedierung oder eine Dormicum-Sedierung sein. Das sind tatsächlich dann schon nochmal andere Nummern. Da gibt es dann auch zum Beispiel Atemdepressionen. Das bedeutet, dass man unter Umständen, wenn man zu Hause ist, auf einmal sich sehr schwer zu atmen. Und deshalb sollten diese Personen auch immer unter Aufsicht sein. Mhm. Und auch beim Lachgas ist es so, dass wenn man das regelmäßig konsumieren würde, es sind im Übrigen einige Zahnärzte in den USA tatsächlich lachgasabhängig, weil das dort viel weiter verbreitet ist als jetzt hier in Europa oder in Deutschland, aber es nimmt hier auch eher zu. Dann ist es so, dass ein gewisses Vitamin, eben das Vitamin B12, aus der Blutbahn so herausgedrückt wird oder man eben einen Mangel erfährt davon und man tatsächlich dann auch längere Zeit Schwierigkeiten beim Atmen hat. Ist aber wirklich nur bei chronischer Überdosierung, wie das eigentlich nicht vorkommen sollte und eigentlich auch nur bei Leuten vorkommt, die halt eben so ein Lachgasgerät zu Hause oder in der Praxis haben.
Also es ist wie bei allem, die Dosis macht einfach das Gift.
Korrekt. Und auch einfach die Häufigkeit der Anwendung. Ja, gewisse Dinge sollten einfach unter Kontrolle angewendet werden.
Es ist eben was Medizinisches, was nur bei Bedarf wirklich verordnet werden sollte.
Genau, also dann hilft es sehr gut. Vielen Patienten kann man da einfach diesen ersten Schritt deutlich erleichtern. Bei Kindern funktioniert es auch sehr, sehr gut, weil man ja da jetzt keinen intravenösen Zugang braucht, weil man einfach eine Maske hat. Da kann man mit gewissen Aromastoffen arbeiten. Dann nehmen die Kinder das gerne an. Aber es erfordert halt immer die Mitarbeit, weil das geht über die Lunge, über die Nase. Und wenn die Patienten dann halt einfach über den Mund permanent ein- und ausatmen, dann kriegen sie davon nichts ab. Das ist im Übrigen auch ein Riesenvorteil, weil man kann es dadurch einfach ein bisschen besser steuern. Wenn man eine höhere oder eine festere Sedierung haben möchte, atmet man tiefer ein. Und wenn es einem vielleicht ein bisschen zu viel ist, kann man einfach ein bisschen flacher atmen, dann kann man das selber steuern. Wie gesagt, wir haben es an uns selber schon probiert. Es ist tatsächlich lustig. Es ist tatsächlich wie als wenn man auf nüchternen Magen, ein, zwei Sekt trinkt. Aber ja, also es wird, wenn man es übertreibt, auch unangenehm.
Woher kommt denn der Begriff Lachgas? Also wieso nennt man das so? Weißt du das?
Das ist tatsächlich früher so gewesen, dass die Absaugtechnik natürlich noch nicht so gut war. Man hat es einfach in einem Raum zwar über die Maske den Patienten gegeben, aber auch das Personal. Und die Zuschauer haben davon einiges abbekommen. Und häufig wurde das auf Jahrmärkten eingesetzt. Und derjenige, der es bekommen hat, ist dann zum Beispiel aufgestanden, getorkelt wie ein Betrunkener, hingefallen und es lautet die Sage, dass das deshalb Lachgas heißt, weil die umliegenden Leute halt das sehr lustig fanden, gelacht haben und weil man halt einfach lustig drauf ist dabei und halt eben auch die Leute, heutzutage ist es nicht mehr so, man hat eine gute Absaugtechnik, aber zu den Zeiten haben alle, die in dem Raum waren, ein bisschen was abbekommen, waren halt dementsprechend lustig drauf.
Interessant auf jeden Fall, fragt man sich sonst auch irgendwie nie. Du hast vorhin schon ein bisschen angeteasert, dass du noch ein paar lustige und skurrile Geschichten hast. Magst du mir da vielleicht mal eine erzählen und unseren HörerInnen?
Man muss immer aufpassen, es gibt ein paar merkwürdige Geschichten, die würde ich jetzt halt nicht erzählen, aber es gibt lustige, letztendlich die oder Geschichten, die gut ausgegangen sind, auch für alle Beteiligten. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte von dem Patienten, dem wir wirklich eine aufwendige Arbeit gemacht haben, der leider auch schon während der Herstellung der Arbeit zweimal was verschluckt hat. Es kommt wirklich extrem selten vor. Und ich habe noch zu dem Patienten gesagt, bitte, wenn Sie jetzt dann nachher langsam öffnen, ganz vorsichtig, damit Sie nichts verschlucken. In dem Moment macht er auf, verschluckt die Teile. Okay. Und das ist natürlich ein relativ großer Aufwand. Man muss die Patienten dann zum Röntgen schicken, damit man weiß, wo sind die Teile. Hat er das eingeatmet, hat er es nur verschluckt. Mhm. Dann gehen die den Weg allen Irdischen. Und ansonsten ist es so gewesen, dass wir leider bei diesem Patienten, nachdem er das verschluckt hatte, mussten wir die Teile nochmal neu anfertigen. Aber alles war gut. Und letztendlich haben wir die Arbeit erfolgreich fertigstellen können und dann ruft er eine Woche danach an und sagt, kann man denn eigentlich auch so eine ganze Prothese verschlucken? Und ich so, eigentlich nicht, aber ich nehme an, sie ist weg. Ja, die ist weg. Und ich war völlig aufgelöst, weil ich mir gedacht habe, das war ein Wahnsinnsaufwand und er war wirklich nicht leicht zu behandeln. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie bitte wirklich nach, schauen Sie im Bettkästchen nach, schauen Sie zwischen den Matratzen nach, schauen Sie im Pantoffel nach, da sind im Übrigen auch schon Prothesen wieder aufgetaucht im Wahnsinn. Pantoffeln. Und Letztendlich war es dann so, der ruft nach einem Tag an, er hat sie nicht gefunden und ich war schon völlig fertig. Und nochmal einen Tag später ruft er an, also er war zwischen dem Lattenrost und der Matratze irgendwo reingeklemmt. Da waren wir dann natürlich happy. Oder eine ähnliche Geschichte ist halt die Geschichte gewesen, auch relativ neue, sehr aufwendige Arbeit. Kurze Zeit danach hat der Patient die natürlich nachts rausgelegt und der Hund, der mochte sein Herrchen recht gerne und hat diese Prothese dann...
Ich
ahne. Ja, also nicht verschluckt, aber komplett zerbissen. Die war dann bis aufs Metallgerüst kaputt und man musste halt, zumindest das Metallgerüst konnte man wieder verwenden und man hat die halt dann, wir haben die dann wieder neu hergestellt. Aber das sind so Geschichten, das kommt leider vor. Ich meine, wenn es ein gutes Ende nimmt und in dem Fall nur Materialschaden ist, dann ist es alles noch okay und gibt nachher vielleicht auch eine lustige Geschichte, über die dann alle Beteiligten auch lachen können. Aber es gibt natürlich auch Geschichten, wie zum Beispiel so ein Teil, was aspiriert wird, also eingeatmet werden kann. Das ist uns zum Glück noch nicht passiert, aber das würde natürlich einen wahnsinnigen Aufwand nach sich ziehen. Alles Dinge, die möchten wir vermeiden.
Kann gefährlich werden wahrscheinlich auch, ne?
Genau. Ist für den Patienten am unangenehmsten, aber auch so der Ruf eines Zahnarztes ist jetzt nicht so besonders toll, wenn permanent irgendwie er die Patienten zum Röntgen überweisen muss. Oder wir hatten mal eine Geschichte, da ist innerhalb von kürzester Zeit ein befreundeter Sanitäter zu uns in die Praxis gekommen aus zwei Fällen, die wir nicht verschuldet hatten. Der zweite war der, dass der junge Patient vor lauter Angst sich nochmal zwei Joints vor der Behandlung reingezogen hatte und sich dann halt permanent übergeben hat in der Praxis. Und als der dann kam, hat er gesagt, Mensch Moritz, was hast du denn schon wieder gemacht? Und ich so, ich habe gar nichts gemacht. Es ist im Badezimmer passiert, ich habe den Patienten noch gar nicht gesehen. Solche Dinge passieren schon auch im Nachhinein. Konnten tatsächlich alle Beteiligten drüber lachen, aber es gibt schon Situationen, da wird es einem schon heiß und kalt und man ist froh, wenn das gut ausgeht.
Hast du dann auch manchmal Patienten und Patientinnen da, die wirklich Angst haben vom Zahnarztbesuch?
Ja, also da haben wir leider schon einige. Bis jetzt haben wir es ja immer ganz gut hinbekommen. Das läuft auch über das Vertrauensverhältnis. Man muss einfach miteinander reden, man muss sich ein bisschen kennenlernen und dann gehen wirklich viele Behandlungen doch deutlich besser, als die Patienten es vorher gedacht haben. Ich sage den Patienten eigentlich immer, dass wir das hinbekommen und letztendlich kriegt man das auch hin. Es sind manchmal Geschichten dabei, die sind amüsant, weshalb die Angst haben. Es gibt aber halt auch echt Geschichten, da tut es einem richtig leid und dann hat man wirklich auch den Ehrgeiz, diesen Patienten zu helfen, weil da wirklich auch psychische Geschichten dahinter stecken, die einen schon mitnehmen.
Würdest du sagen, es sind dann eher Kinder und jüngere PatientInnen oder... Erwachsene.
Sowohl als auch. Also wir haben leider einige Erwachsene, die als Kind halt eine Zahnarzthistorie miterlebt haben. Das möchten wir heutzutage alles nicht mehr haben. Da geben wir natürlich heutzutage viel mehr Acht auf die Kinder. Und manchmal sind es auch gerade bei jungen Kindern, die eigentlich noch gar nichts erlebt haben vom Zahnarzt, gar nichts Negatives. Da sagen dann teilweise die Eltern, ja, jetzt kommt er dann gleich mit dem großen Bohrer. Das ist halt, sage ich mal, pädagogisch
Danke.
Nicht so sinnvoll. Ne?
Das glaube ich. Ja. Gibt's da, also als ich als Kind zum Zahnarzt gegangen bin, hat man sich danach aus so einer Tapferkeitsbox was raussuchen dürfen. Gibt es das bei dir auch?
Die Schatzkiste gibt es.
Ja.
Ja. Und die greift eigentlich immer und ist wirklich, wird jedes Mal danach rausgeholt. Wenn ich mich dann auch ein bisschen einschleimen möchte, dann hole ich die raus. Ansonsten macht es die Dame an der Anmeldung und wird natürlich immer sehr gern gesehen, die Schatzkiste.
Ab welchem Alter hört es auf, dass man die anbietet? Weil mir wurde die irgendwann nicht mehr angeboten und ich bin nicht ganz glücklich damit, muss ich sagen.
Mir passiert es tatsächlich öfters mal, dass ich so 14-, 15-jährigen Kids die anbiete und die schauen mich dann völlig entgeistert an. Ich will doch kein Spielzeug mehr. Aber ich finde eigentlich in jedem Alter, und wir haben auch teilweise auch schon Erwachsene raussuchen lassen, natürlich mit ein bisschen Humor, aber das wird jeder in jedem Alter gern gesehen. Und ich glaube, wenn man sie anbietet, da sagt keiner nein.
Ja, das glaube ich auch. Also wenn mein Zahnarzt das hört, ich würde mich freuen, wenn man es mir mal wieder anbietet. Kommen denn manchmal auch Leute zu dir, die so ganz absurde Wünsche haben? Also man kennt ja auch so verschiedene Schönheitsideale, ist jetzt vielleicht nicht der richtige Begriff, aber es gibt ja die Geschichte von einem Mann zum Beispiel, der sich die Zähne so reptilienmäßig anspitzen lässt, einfach um so ein bisschen schlangenähnlicheres Aussehen zu haben. Oder eine Frau oder wer auch immer. Also es gibt ja mal immer wieder so verschiedene Dokumentationen über solche Leute. Hast du auch schon so Anfragen gekriegt?
Haben wir ja. Also die meisten sind natürlich aus nachvollziehbar ästhetischen Gründen da. Aber es gibt auch diese etwas außergewöhnlichen ästhetischen Wünsche. Und da ist viel dabei, die oberen Eckzähne anzuspitzen, beziehungsweise das versuche ich auszureden. Und das habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. Aber wir hatten mal einen Patienten, der hat tatsächlich, das war sein größter Wunsch, unbedingt mit Kunststoff die oberen Eckzähne aufgebaut zu haben und dann ein bisschen vampirmäßig aufgebaut zu haben. Ich habe es ihm dann so teilweise den Wunsch erfüllen können, aber nicht ganz so spitz, wie er sich das gewünscht hatte. Man fragt sich dann schon, weshalb, ne? Also, aber dabei, das war so, da konnte man nichts kaputt machen, das kann man wieder wegschleifen, das kann man alles wieder polieren. Dann kann man auch dem Patienten diesen Wunsch erfüllen und vielleicht auch, wenn es nur für ein halbes Jahr ist, da macht man nichts kaputt, aber jetzt wirklich Zähne entfernen auf Wunsch von Patienten oder gesunde Zähne beschleifen auf Wunsch des Patienten, das tut einem in der Seele weh und möchte man nicht machen.
Ja, verständlich. Wenn wir jetzt uns anschauen, dass ja immer mehr technisch übernommen wird, so Stichwort KI, glaubst du, dein Beruf ist da gefährdet?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das einer der resistentesten Berufe ist oder die am spätesten disruptiert werden. Die sind natürlich in Teilbereichen hält Einzug in die Zahnarztpraxis schon auch die KI zum Beispiel mit Intraoralscans und so weiter. Aber es sind alles Dinge, die den Zahnarzt oder Zahnärztin bei der Behandlung unterstützen und auch Spaß machen und eine Innovation sind, auch für Patienten zum Beispiel statt einem abdruckenden Scan. Das ist super. Mhm. Aber dass man jetzt wirklich dass die KI uns ersetzen wird, das, ja, glaube ich, wird noch eine Weile dauern, weil einfach die handwerklichen Fähigkeiten sind schwierig, ist sehr individuell und eben auch die Empathie. Also ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, ist eigentlich die Empathie noch vor der Handwerkskunst, die einfach durch KI nicht so leicht zu ersetzen sein wird.
Und wahrscheinlich auch das vorhin angesprochene Vertrauensverhältnis. Na, also wenn ich dich jetzt kenne und du mein Arzt bist und ich schon weiß, dass du jetzt keinen Kurzschluss hast und mir so wild im Mund rumstocherst, genau. Das spielt wahrscheinlich auch eine große Rolle.
Genau, also ich denke mir, wenn gerade das, was du angesprochen hast mit dem Kurzschluss, ich denke mir immer, was passiert, wenn der gehackt wird, der Roboter, oder was passiert, wenn wirklich der Strom ausfällt. Ich meine, wir sehen es ja bei unseren Scannern, da gibt es auch gelegentlich mal, wenn der nicht aufgeladen ist, wenn der nicht am Netz hängt, dann geht er halt auch mal aus. Und dann geht halt der Computer aus und nicht der Zahnarzt.
Ja, das ist schon mal gut. Sind denn schon mal Leute zu dir gekommen, die erstmal versucht haben, ihr Zahnproblem selbst zu lösen und dann gemerkt haben, oh, vielleicht lasse ich doch lieber Fachpersonal ran?
Ja, doch. Also es gibt da auch ein paar lustige Geschichten. Die Patientin, die sich das Venier mit Nagellack wieder reingeklebt hat und die ihre Prothese selber repariert hat. Und die sagt dann, ich habe mal wieder gebastelt. Und dann helfen wir ein bisschen nach. Gibt auch einige Patienten, die tatsächlich, und zwar jetzt nicht nur Kinder, die dann auch tatsächlich sich selber mal einen Zahn entfernt haben und man, die sagen dann, ich habe mir den Zahn oder das Implantat entfernt und man sagt dann, ja, sie haben sich doch bestimmt die Krone oder die Krone von dem Implantat entfernt. Nein, das Implantat. Ich denke schon, sie haben sich die Krone entfernt vom Implantat. Und dann kommen die mit der ganzen Schraube oder dem ganzen Zahn dran und dann weiß man, okay, die haben doch recht gehabt. Und haben sich halt dann dieses Implantat oder die Krone rausgemacht oder den Zahn. Das passiert aber bei Zähnen eigentlich nur, wenn die eine starke Parodontitis haben. Also deine Zähne würdest du dir nicht einfach so rausnehmen können.
Was ist eine Parodontitis?
Das ist eine Entzündung des Zahnhalteapparats. Mhm. Das ist leider sehr, sehr weit verbreitet, vor allem in der zweiten Lebenshälfte. Da kommt es durch die Bakterien, die im Mund halt eben vorhanden sind, einfach zu Entzündungen. Im Zuge dessen lockert sich der Zahnhalteapparat und werden Zähne tatsächlich locker. Und dann kann man tatsächlich sich selber leider auch Zähne rausnehmen, wenn die so locker sind. Es ist nicht so ganz so leicht, wie das jetzt zum Beispiel beim Milchzahn ist, aber es geht durchaus.
Okay, verstehe. Gibt es denn irgendwas, was du jetzt als Zahnarzt am liebsten machst, so von den Behandlungen, wo du mir denkst, ach Mensch, schön, dass ich das heute wieder machen kann?
Ja, das ist schon so. Also zum einen muss man sagen, die Abwechslung ist natürlich sehr, sehr schön. Ich könnte mir nicht vorstellen, den ganzen Tag immer nur die gleiche Behandlung zu machen, aber chirurgische Behandlungen, Implantatbehandlungen, das macht mir schon sehr viel Spaß. Und ja, darf man immer nicht so sagen, weil das sind so diese Behandlungen, da haben die Patienten am meisten Respekt davor. Aber das ist eben auch das Schöne daran, die Patienten kommen mit einer gewissen Angst oder einem gewissen Respekt. Und meistens geht es ihnen ja danach deutlich besser und es war weniger schlimm, als sie sich vorgestellt haben. Und das ist schon ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn die Behandlung an sich klappt und wenn der Patient danach dann eigentlich auch glücklich ist. Und dann ist man selber auch glücklich.
Klingt gut. Und wo geht jetzt oder wie geht ein Zahnarzt zum Zahnarzt? Bist du ein entspannter Patient?
Ja, also das liegt dann natürlich daran, dass ich zum Glück noch nicht viel Negatives erlebt habe. Ich meine, auch einem Zahnarzt bricht mal ein Stückchen Zahn ab, auch ein Zahnarzt hat mal eine kleine Karies oder auch ein Zahnarzt muss im schlimmsten Fall mal die Weisheitszähne entfernt bekommen. Und leider kann es dann natürlich auch mal sein, dass wir vor einem dentalen Trauma, also Fahrradunfall mit ausgeschlagenem Zahn oder ähnlichem, natürlich auch nicht immun sind. Und in meinem Fall ist es natürlich super, wir haben in der Praxis auch einige angestellte Zahnärztinnen und natürlich der Zahnarzt meines Vertrauens ist mein Praxispartner und da legen wir uns gegenseitig natürlich uns vertrauensvoll in die Hände des anderen. Bei Kollegen, die tatsächlich eine Einzelpraxis haben, da ich habe auch einige Kollegen, die dann zu mir kommen und ja, zum Beispiel auch, wenn jetzt eine andere Fachdisziplin ist, kieferorthopädisch, muss man natürlich auch dann der Kollegin oder dem Kollegen vertrauen oder gibt man natürlich mit seinen Kindern dann auch zur der Kieferorthopädin seines Vertrauens, weil das kann man alles nicht selber machen.
Aber schaust du dann natürlich mit so einem beruflichen Auge ein bisschen drauf und sagst ja, das hätte ich jetzt anders gemacht?
Ja, meistens ist man ja mit den Kollegen, mit denen man sich versteht, zusammen und da hat man auch eine ähnliche Richtung und man darf sich ja durchaus auch austauschen. Also man darf auch durchaus einen Wunsch äußern, ich hätte das gern so und so und da fühlt sich, glaube ich, auch keiner auf den Schlips getreten. Es ist ein bisschen, was man sagen muss, wenn Kollegen bei mir sind oder eben auch ärztliche Kollegen, der Stresslevel ist höher, muss man, ist definitiv so. Weil man einfach sich denkt, oh, vielleicht achten die besonders gut drauf und wenn ich da was falsch mache, genau, und wenn ich jetzt da was Falsches sage, dann denkt er, ich bin inkompetent und so weiter. Im Endeffekt ist es natürlich gar nicht so, weil denen geht es ja auch so. Und je mehr man mit Kollegen oder Kollegen auch behandelt, desto einfacher wird es dann auch. Ich denke, es geht uns ja allen jeweils so, wenn man irgendwie Respekt vor den Leuten hat, dann hat man immer so ein bisschen Angst, was falsch zu machen oder fehlinterpretiert zu werden oder so.
Wie läuft es denn in deiner Freizeit? Also ich kenne es von diversen AllgemeinmedizinerInnen in meinem Umfeld, die nie eigentlich privat irgendwo sein können, weil man wird erkannt, gerade auf dem Dorf, wenn man der Arzt oder die Ärztin ist. Entweder, weil irgendwas passiert, jemand hat sich das Knie verdreht und dann sofort ist hier ein Arzt. Oder man erzählt, dass man einen medizinischen Background hat und Leute fangen an, einem die Wehwehchen zu zeigen. Hier ist der Ausschlag auf dem Rücken und den habe ich hier schon 4 Wochen. Erlebst du sowas auch oder weniger?
Ja, also regelmäßig. Das ist fängt an, man ist mit den Kindern auf dem Spielplatz. Ah, sie sind doch der Zahnarzt. Und dann ist ganz schnell der Finger in der Wange. Und können Sie mal hinten den Zahn und so? Und dann sagen wir, ja, aber ich habe halt jetzt gerade nicht ein Spiel dabei. Und andererseits, es klingelt, die Nachbarn kommen und der Kleine ist gerade auf den Zahn gefallen. Kannst du mal schauen, auch unzählige WhatsApps mit Fotos. Geht das noch? Ist das Zahn oder ist das Füllung? Oder meistens sind so Dinge, dass halt bei den Kindern was passiert ist. Und es ist natürlich selbstverständlich, dass man da hilft. Und so baut sich auch das Vertrauen auf. Und dann haben die Kids halt schon mal einen aus dem privaten Umfeld kennengelernt. Und dann kommen die dann auch einfach in die Praxis und dann kennen sie dich schon mal. Und dann ist das alles wesentlich einfacher. Und ansonsten ist es natürlich der klassische Anruf am Samstagabend oder die WhatsApp so, oh, es tut mir fürchterlich leid, dich stören zu müssen, aber könntest du mal und so. Und auch in der Stadt ist es zum Beispiel auch so, dass man ein bisschen erkannt wird und dann heißt es, ach, ich muss mal wieder einen Termin bei Ihnen ausmachen. Sie machen mir so ein schlechtes Gewissen, jetzt rufe ich gleich mal an. aber auch ein Vorteil ist natürlich, dass wir in der Praxis meistens die Maske aufhaben. So erkennen sie einen teilweise nicht immer, wenn man dann in Zivil ist. Und ich muss sagen, mir geht es ja auch so, ich erkenne ja auch viele Patienten dann auch in der Freizeit. Und da muss ich sagen, da fällt mir teilweise der Name nicht ein, aber ich weiß den Befund, ich weiß die Behandlungen, ich weiß diese ganzen dentalen Sachen, aber mir fällt dann halt meistens der Nachname nicht ein. Und ich kann ja schlecht sagen, Frau mit dem Schneidezahntrauma und so weiter, sondern ja.
Der Herr mit dem Implantat oben rechts, dass er sich selbst gerupft hat.
Genau, richtig.
Lustig. Sehr gut. Dann vielen Dank, dass du heute bei mir zu Gast warst. Und an euch da draußen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und wir hören uns. Tschüss.
Tschüss.